Ja, ein bisschen Zeit hätten wir noch, um in eine Diskussion einzusteigen. Sollen wir es machen? Erst Fragen sammeln oder immer Frage-Antwort?
Ich könnte das schon mit Frage-Antwort, wenn das zu dicht wird, können wir immer noch sammeln.
Genau, ich würde sagen, wir steigen auch erstmal mit vielleicht nochmal Verständnisfragen ein und noch nicht mit den tieferen Auslegungsdiskussionen oder so. Also hier vielleicht erst nochmal Fragen, Unklarheiten.
Wie gesagt, für den Klassikern war das Malthus, Sismondi und Hobson, also bekanntere, gab es natürlich noch mehr. Also die bekanntesten, die so ein gewisses eigenes theoretisches Profil hatten. Und unter den Marxisten natürlich insbesondere bekannteste Rosa Luxemburg.
Nachfrage zu dem letzten Teil, den du gemacht hast, gefunden. Du hast ja am Anfang geschildert, diesen Zusammenhang von den arbeitenden und wartentauschenden Individuen im Kapitalismus, die das Geld benötigen als Gesamtzusammenhang. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, um überhaupt irgendwie gesellschaftlich das hinzukriegen, diesen ganzen Warentausch und Waren produzieren. Und wenn ich mir jetzt, es scheint mir jetzt erstmal so zu sein, wenn ich mir Statistiken angucke, die ich in der VWL und in der Politikwissenschaft finde, mir angucke, wie sich zum Beispiel das reale Wirtschaftswachstum beispielsweise in der Industrieproduktion verändert hat und dem entgegenhalte, wie sich zum Beispiel die Aktienkurse entwickelt haben. Man sieht ja tatsächlich ab einem Zeitpunkt irgendwo 70er, 80er Jahre, dass die sich vorher parallel entwickeln und irgendwann sozusagen die Aktienkurse, sagen wir mal, explodieren. Das spricht ja im ersten Blick erstmal für so eine These, die du sich hier referiert hast von dem Norbert Krenk oder dem Norbert Kurz, dass man sagt, aha, ne, das Kapital tut so, als würde es sich vermehren, eigentlich tut es das aber gar nicht. Und das geht dann als Fake eine Weile gut und in dem Moment, wo es nicht mehr gut kommt, nennt man das eine Krise. Da war es, das hast du ja versucht, um WGU zu drehen oder zumindest zu sagen, das funktioniert nicht. Mir ist nicht ganz klar geworden, warum nicht.
Also was ich kritisiere, ist einfach die Sicht, die mit sowas wie einer Blase oder Casino-Kapitalismus sagen, beschrieben ist, dass das alles einfach eine Fehlentwicklung ist. Also dass die Aufblähung und die Erweiterung des Finanzsektors eine Fehlentwicklung ist. Ja? Und ich sehe die inneren Widersprüchlichkeiten hier und versuche sie da auch aufzuzeigen. Das heißt sozusagen, es ist eigentlich eine Voraussetzung und gleichzeitig über die Voraussetzung auch gleichzeitig sozusagen eine Krisenpotenz. Beides. Ja? Weil diese Aufblähung, die sogenannte, was jetzt einige ja auch mit dem Hinweis, mein Gott, wir müssen zurück zu Bretton Woods jetzt. Ja? Denn da gab es sowas nicht, da waren die Kapitalmärkte kontrollierter und so weiter und so fort. Nach dem Motto, hier sind also die ganzen Kapitalmärkte einfach entfesselt und unkontrolliert und dadurch eben entwickelt sich das Ganze nahezu einer unkalkulierbaren Krisentendenz. Ja? Das würde ich so einfach nicht stehen lassen. Ich sage, der Punkt ist, die Liberalisierung der Finanzmärkte ist nicht Gier von irgendwelchen Geldjunkies geschuldet, sondern letztendlich der Tatsache der Notwendigkeit, dass durchaus in der Realakkumulation ein entsprechend erhöhter Bedarf am fiktiven Kapital da war. Ja, und eigentlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das ist viel zu spät gekommen. Ja, weil aus Sicht des Kapitals, das ist keine moralische Wertung jetzt, ne, sondern es geht einfach darum, aus Sicht der Kapitalverwertung ist es zu spät gekommen. Ne? Denn ich habe die Mittel sozusagen, um dieser Überakkumulationskrise wirksam zu begegnen, nämlich in die Rationalisierung reinzugehen und damit letztendlich auf diese Art und Weise also auch wieder Arbeitskräfte überflüssig zu machen. Ja? Da fehlten letztendlich die entsprechenden Akkumulationsfonds, die entsprechende fiktive Kapital, um hier letztendlich auch forciert akkumulieren zu können. Und das ist der Punkt, warum sozusagen dann plötzlich auch dieses ganze Finanzsektor sich entsprechend entwickelt hat, in Anschluss an die 70er Jahre. Ja? Weil hier ein Bedarf entsprochen hat, der sich aus der Überakkumulationskrise entwickelt hat. Das ist natürlich Fehlallokation, auch am Finanz, das ist natürlich spekulativ, der ganze Kapitalismus ist ja spekulativ. Die ganze Marktwirtschaft ist grundsätzlich spekulativ. Wenn ich irgendwas produziere, dann spekuliere ich auf entsprechende Absatz auf Märkten. Also man darf nicht so machen, als sei der Finanzkapitalismus spekulativ und die Realwirtschaft zwar nicht spekulativ. Das ist alles spekulativ. Ja? Nur, dass natürlich sozusagen mit entsprechenden Finanzinstrumenten, wie sie ernötigt wurden durch den Finanzbedarf, gleichzeitig viel größere Hebel geschaffen werden, die dann bei Fehlallokation auch ganz andere Krisenerscheinungen verbringen. Das ist eine andere Sache, natürlich.
Ich würde sagen, das ist keine Verständnisfrage mehr, aber ich wollte das mal denken. Ich wollte nur noch mal eine Frage stellen, nur noch mal, um das zu klarifizieren. Also wenn wir jetzt über die heutige Krise sprechen, ich weiß nicht, was mit die Krise gemeint war, die Krise bei Marx oder die heutige Krise bei Marx, dann müsste man doch aber sagen, dass keine Überakkumulation von Kapital vorliegt, sondern vielmehr eine Unterkonsumtion. Weil das Problem des Kapitalismus ist ja nicht, dass alle Arbeitskräfte ausgeschöpft sind, sondern dass die Firmen ihre Waren nicht mehr verkaufen konnten, dadurch nicht mehr die Profitraten da waren, dann in den Finanzmarkt gegangen sind, also Kapital angehäuft wurde, auch dann in Krediten weitergegeben wurden und sozusagen die Nachfrage irgendwie künstlich zu erschaffen oder erstmal scheinbar zu erschaffen und das Ganze jetzt in sich zusammenbricht, also dass eher dann eine Krise der Unterkonsumption wäre als der Überakkumulation. Oder?
Ja, wie gesagt, diese Unterkonsumptionskrise kann ich jetzt so nicht erkennen. Das Hauptproblem ist natürlich, Unterkonsumption stellt sich immer dann sozusagen, wenn ein Teil der gesellschaftlichen Nachfrage, also der Einkommen, nicht direkt zurückfließen in den Reproduktionsprozess. Also mit anderen Worten, da werden Einkommen erzielt, ja, mit denen wird aber effektiv nichts nachgefragt, weil sie eben aus dem Zirkulationsprozess herausfallen, also Schätze gebildet werden, Fonds. Und das ist da das Hauptproblem, dass also sagen hier gesellschaftliche Institutionen gefunden werden müssen, die quasi dieses Problem lösen. Das heißt sozusagen diese Fonds, die notwendig sind, ja, um zu investieren, ja, um Rücklagen zu bilden, welcher Art auch immer, trotzdem immer flüssig bleiben. Ja, und trotzdem sozusagen immer sichergestellt wird, dass ausreichende Nachfragepotenzial zur Verfügung steht. Und das ist eine Sache, die, sag ich mal, in dem Augenblick, das sieht man ja im Augenblick sehr schön. Ne? Das Hauptproblem, was im Augenblick da ist, ist nicht, dass kein Geld da wäre, sondern es wird nicht ausgegeben. Ja? Es zirkuliert nicht. Die Banken halten das Geld zurück. Ja? Der kleine Mann sozusagen oder die kleine Frau, die kein Golf kauft, hält das Geld zurück. Das sind Revenuen da, aber sie gehen nicht sozusagen in die Zirkulation ein. Und jetzt kriege ich quasi eine Unterkonsumptionskrise, aber die ist eigentlich eine Geldkrise.
Hm? Ja, aber sie ist ja schon dadurch entstanden, dass, nach meiner Interpretation, dass ganz viele Kredite in den USA gegeben wurden, wo sich die Leute das eigentlich gar nicht kaufen konnten, eben weil ihre Löhne eigentlich zu niedrig waren und sie dann einen ganz großen Teil ihrer Konsumption über Subprime-Loans und was auch immer finanziert haben.
Ja, das ist keine Frage. Der Punkt ist, dass ich die Krise, ihre Auslöser, wollen wir mal hingestellt sein, ob es wirklich nur die Pharma und kleinen Leute im Mittleren Westen waren, die da diese Krise ausgelöst haben, das ist eine schöne Geschichte. Also da waren ganz andere sozusagen Zahlungsketten, die da zusammengebrochen sind, auch aus anderen Gründen. Aber egal. Der Punkt ist, das eine ist sozusagen, dass hier in der Tat Verbindlichkeiten waren, die jetzt nicht mehr realisiert werden konnten. Ja? Aber das ist das kleine Problem der Krise. Vielleicht waren die Verbindlichkeiten in der Größenordnung von 300, 400 Milliarden. Das ist Kinkerlitzchen. Ja? Dass der viel größere Schaden entsteht in dem Augenblick, was heißt der sogenannte Vertrauensverlust. Aber was ist denn der Vertrauensverlust? Der Vertrauensverlust spiegelt doch nur sozusagen die Tatsache, dass wir eine Produktionsweise hat, die sozusagen letztendlich auf Privatproduktion und damit auf privaten Investitions- und Konsumentscheidungen letztendlich resultiert, auf einem anonymen Markt, der in dem Augenblick, wo na letztendlich na, das mit der Schatzverwaltung nicht mehr funktioniert, Schatzverwaltung hier Bank- und Kreditwesen, ja, wieder zu ganz archaischen Formen der Schatzverwaltung zurückführt, nämlich indem sie einfach das Kopfkissen legen. Ganz einfach. Und damit bricht der ganze Mist zusammen. Und das macht einen viel größeren Schaden aus letztendlich, weil dann die ganze Produktion runtergeht. Ich möchte auch prophezeien, dass wir die vollkommene Wucht, sagen wir mal, dieser Krise erst nächstes oder übernächstes Jahr spüren werden. Ja? Weil sozusagen das, was hier der Ursprung ist, die fehlenden Verbindlichkeiten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist sozusagen, dass jetzt sozusagen dieses ganze System der Schatzverwaltung, ich sag's mal so profan, zusammenbricht, damit wir quasi ein archaisches System der Schatzverwaltung anwenden, der Geldzurückhaltung, und damit sozusagen in der Tat ein Nachfrageausfall entsteht, der direkt in die Rezession und wenn wir Pech haben, in Depressionen führen.
War erst noch eine Wortmeldung. Aber, es ist
also ich hätte nochmal eine Verständnisfrage, die doch die Kohle geworden ist, beziehungsweise zu diesem Begriff des fiktiven Kapitals. Also meint das Kapital, das ich mir auf Kredit geborgt habe, oder ist das tatsächlich irgendwie was, wo das irgendwie erfunden wird, das nicht aus Mehrwert kommt?
Nein, fiktives Kapital ist ja bei Marx sozusagen das Kapital, was also letztendlich Geld, das ich habe, was aber nicht kapitalisiert ist, was aber möglicher, was als Kapitalisierungspotenzial vorhanden ist. Anleihen zum Beispiel, Kredite natürlich. Ja, das ist alles fiktives Kapital. Marx sagt im zweiten Band ganz deutlich, da streicht das auch, Geld ist nicht an sich Kapital. Ja, Geld in dem Augenblick, wo es nicht investiert wird, ist nur Geld. Es ist sozusagen in dem Augenblick fiktives Kapital, als dass es als Geld zur Investition oder zur Investition in der Produktion verfügbar gemacht wird, also durch das Bankenwesen zum Beispiel, dann ist es sozusagen fiktives Kapital, all dieweil es sozusagen jederzeit in Kapital umgesetzt werden kann. Bei dem Augenblick, wo es nicht umgesetzt wird in Kapital, ist es rein fiktives Kapital, mögliches Kapital.
Ich glaube, das war abschließend, aber dann noch die eine Wortmeldung und dann müssen wir langsam schließen.
Ich finde das ein bisschen sehr optimistisch mit der Annotation. Und darüber hinaus habe ich eine Ahnung, dass ihr als Kind und Leitkritiker vor allem kurz gar nicht bereit sind, an der Kernzeit. Habe ich den Verdacht. Also Fehlannotation, das meine ich damit. Für mich ein schwieriger Begriff, weil das ja eben nur bedeutet, dass die Technik, sagen wir mal, der Wertverwertung einfach nur wie ein Rad oder eine Schraube weitergegeben wird, eben über fiktives Kapital. Man kann sich aber darüber vielleicht verständigen, oder meine These wäre die, dass fiktives Kapital letztlich das ist die Selbstkopplung, die Kapital ist im Sinne von der Realabstraktion. Das ist die Realabstraktion, das ist der selbstprozessierende Widerspruch, der möglicherweise nicht an sein endgültiges Ende gekommen ist. Ich will auch gar nicht verschwörungstheoretisch, wenn du das Wort kurz unterstellen willst, oder ich weiß es ja nicht, aber verschwörungstheoretisch ist das Wort kurz sicherlich nicht, aber vielleicht ein wenig verbindlicher. Und zwar sowohl in den Widersprüchen der Kapitalverwertung als auch in der Datierung. Und das kann natürlich zum Widerspruch reizen, das gebe ich zu. Aber ich glaube, es ist das, wovon du ausgegangen bist, also Geld als Realabstraktion, also eben als gesellschaftlich wirksames, reales, aber nicht empirisches, also im fiktiven Kapital, also im reinen Vertrauen, also im totalen Allgemeinen, also eine totale Allgemeinheitsform mit, zu sich selbst gekommen ist, aber in diesem zu sich selber kommen eben die realen Subjekte, die empirischen Subjekte, da ist es dann real und empirisch.
In Chaos stürzt. Für mich ist, gut, ich kann es ja nur versuchen zu verdeutlichen, für mich ist dieser Begriff des fiktiven Kapitals, wie er gebraucht wird, oftmals eine Mystifikation. Ich weiß auch nicht so recht, wie weit du daran jetzt siehst, dass das fiktive Kapital ein zu sich selbst gekommener Wert sein soll. Für mich ist das zunächst einmal nichts anderes, ganz profan. Das ist zunächst mal nichts anderes als das potenzielles Kapital, was aber seine Kapitalhaftigkeit erst beweisen muss. In anderen Worten, indem es vom Fiktiven in reales Kapital umschlägt. Genauso wie der Wert sozusagen erst mal beweisen muss, ob er realisiert werden kann und quasi von daher auch als Wert wirklich realisiert werden kann, in der Geldform. Von daher potenziell ist. Ja. Fiktiver Wert, wenn man so will. Jeder Wert, der nicht realisiert ist, fiktiver Wert.
Aber das ist schon doppelt im Widerspruch. Also der normale Widerspruch, dass mit Geld realisiert werden soll, das, was sich im Tausch da ergibt, da sagst du jetzt, im fiktiven Kapital ist das Geld erst als Geld realisiert, also als Möglichkeit, Werte zu tauschen, realisiert. Ist das nicht ein doppelter Widerspruch? Das heißt also, ist da der Widerspruch des Kapitals oder der Wertverwertung nicht nochmal so ähnlich gebrochen, also eher auf die Zukunft hin, dass, sagen wir mal, da auch eine neue Form doch von Kapitalismus, also Casino-Kapitalismus, angebrochen ist? Also vielleicht nochmal eine in die Luft gehende Versprechensillusion. Versprechensillusion, die ich so nicht mehr relativ locker und lässig als normalen Kapitalismus betrachten kann. Ich glaube, da hat was anderes gehört. Und ich denke, da braucht man auch ein bisschen Vorsprung und Aufmerksamkeit, und das hat halt auch, oder?
Magst du darauf vielleicht noch ganz kurz antworten? Gut, dann würde ich sagen, müssen wir hier auch raus.
Mir fällt es schwer, von normalem Kapitalismus zu reden. Mir fällt es schwer, von normalem Kapitalismus zu reden. Ich halte Kapitalismus zu keiner Zeit für normal gehalten. Das ist das Problem. Er war immer verrückt. Und er ist weiterhin verrückt. Und er prozessiert seine Verrücktheit. Und er tut es im Augenblick quasi über den Finanzsektor. Mir geht es auch gar nicht darum, sozusagen, diese Verrücktheit in Frage zu stellen. Nur, ich halte diese Verrücktheit für Normalität. Ich halte sie genau dieses Problem, dieses Grundproblem, was er hat und was er quasi. Ja gut, zur finalen Krise. Gut, das ist der Unterschied vielleicht zu Kurz. Ich teile ja vieles an, was Kurz oder auch Tränkle da diagnostizieren, teile ich ja auch. Ja, bei weitem nicht alles, aber einiges. Finde ich auch ganz finde ich auch weiterführend. Aber Entsubstantialisierung des Geldes. Das ist mir etwas zu metaphysisch, ehrlich gesagt. Da möchte ich auch ganz gerne wissen, was es genau heißt. Und was er dazu ausführt, ist mir zu wenig. Ne? Also für mich ist sozusagen etwas sozusagen, was hier an Entsubstantialisierung bedeutet, das hört sich an nach einer eigenständigen Existenz einer Blase, also eines umhüllten Nichts. Ja? Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich wollte eigentlich die Position stark machen und sagen, okay, das ist eigentlich eine Entwicklung, die sicherlich neu ist und sicherlich auch eine neue Qualität nahe darstellt. Aber es ist nicht sozusagen, was ich jetzt als finale Krise sehen würde. Das kann ich noch nicht erkennen. Ich kann auch nicht erkennen, dass damit eine Entsubstantialisierung passiert. Was ich erkennen kann, ist sozusagen das, was eh schon als Tendenz immer da war, sondern so eine tendenzielle Fall der Profitrate, sage ich mal, und damit eine gewisse Umkämpfung auch des Surplus, dass der sich in bestimmter Art und Weise verschärft. Das sehe ich auch so. Und dass hier das Finanzkapital eben diese widersprüchliche Doppelrolle spielt, einerseits so ein Problem zu lösen, was gesetzt ist, nämlich immer wieder wahnsinnige Liquiditätsmassen zur Verfügung zu stellen, aber andererseits auch wiederum quasi damit die Reproduktion selbst in Frage zu stellen, weil ich eben damit eine komplexe Zahlungsverkettung generiere, die eben bei der Anarchie letztendlich, die nun mal diesem System eigen ist, bei der Planlosigkeit sozusagen dieses marktverbindlichen Zusammenhanges, dass da eine ganz große Gefahr für entsprechende Geldkrisen entstehen. Ja? Und die natürlich weitgehende Wirkungen haben. Das ist auch keine Frage. Nur, wie gesagt, man geht hier quasi von einem Problem ins andere. Mache ich das wieder alles dicht, dann habe ich wieder ein Problem, dass mir eventuell dann die liquiden Mittel führt, um Überakkumulationstendenzen entgegenzustehen, um entsprechend auch Rationalisierung im Sinne des Kapitalverwertung vollziehen zu können. Das ist das Problem. Gehe ich dahin, ist schlecht. Gehe ich dahin, ist schlecht. Ja? Das ist genau, das ist das Hauptproblem des Kapitalismus. Dass er keine Lösung hat, sondern den Widerspruch nur prozessieren kann. Er kann ihn immer wieder vor sich hertreiben und versuchen auch quasi wirklich im Wackeln und im Laufen hält er irgendwo sozusagen die Waage. Ne? Und schafft damit immer neue Strukturen und Verhältnisse und Mittel, diesen Widerspruch zu prozessieren. Ne? Aber andererseits werden damit aber auch Mittel sozusagen der Aufhebung geschaffen.